Ich freue mich sehr, dass wir diesen Brief miteinander lesen können, diese Woche. Wenn wir manchmal jemanden kennenlernen will oder jemanden begegnen will, dann sagt man manchmal, treffen wir uns am Bahnhof oder treffen wir uns vor der Bibliothek oder treffen wir uns in Mittesil. Gott will, dass wir ihn immer wieder treffen und er sagt uns immer wieder, treffen wir uns in meinem Wort. Und mein Gebet für diese Woche ist, dass wir Gott in seinem Wort begegnen. Wenn immer wir einen Brief bekommen, schauen wir, glaube ich, wer den Brief geschrieben hat. Und das sehen wir gleich im ersten Wort des Briefes, Petrus. Petrus, Apostel Jesu Christi. Und ich möchte, dass wir ganz kurz zwei Stellen aus den Evangelien anschauen, die uns sagen werden, wer dieser Petrus ist, was für ein Mensch dieser Petrus ist. Die erste Stelle ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Lukas, Kapitel 22, ab Vers 31. Lukas 22, ab Vers 31. Das ist beim Abendmahl, vor der Kreuzigung. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus sagt, Petrus, du wirst mich verleugnen, aber nachdem du zurückgekommen bist, stärke meine Brüder. Die zweite Stelle ist im Johannesevangelium im letzten Kapitel. Johannes 21, ab Vers 15. Johannes 21, Vers 15. Es ist nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung und Jesus lädt die Jünger zum Frühstück ein. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Das ist der Petrus, der diesen Brief geschrieben hat. Zwei Dinge weiß er ganz genau. Nachfolge schließt Versagen nicht aus. Und Jesus schließt Versager nicht aus. Das ist sehr wichtig für den Petrus. Nachfolge schließt Versagen nicht aus. Jesus schließt Versager nicht aus. Er vergibt ihnen, er vergibt uns. Er ist immer bereit, einen neuen Anfang zu schenken, weil er für uns gestorben ist, weil er uns liebt. Und dann gibt er uns eine neue Aufgabe, nicht nur dem Petrus, sondern uns allen. Weidet meine Herde. Und Petrus hat das getan, indem er diesen Brief für uns geschrieben hat. Drei Verse innerhalb des Briefes beschreiben Petrus selbst. Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi. Petrus ist Apostel, ein Gesandter Jesu Christi. Das heißt, diese Botschaft im ersten Johannesbrief kommt letztlich nicht von Petrus, sondern von seinem Herrn. Petrus ist Apostel Jesu Christi. Er gibt die Botschaft Christi weiter. Petrus ist Apostel. Kapitel 5, Vers 1. Noch eine Beschreibung. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Zeuge der Leiden des Christus. Petrus sagt, ich war dabei. Ich habe gesehen, wie Jesus gelitten hat. Kapitel 5, Vers 13, ganz zum Schluss, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Und in der Fußnote, in der Elberfelder Übersetzung, steht zu Babylon vielleicht verschlüsselte Bezeichnung Roms. Das ist sehr wahrscheinlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Petrus in Rom war, als Nero der römische Kaiser war. Und wir kennen seinen Ruf, oder? Petrus hat sicher Verfolgung erlebt. Er hat diesen Brief wahrscheinlich im Jahre 63 geschrieben. Und er war in Rom. Das heißt, dieser Brief ist ein sehr alter Brief, aber auch noch sehr aktuell, eben weil Petrus ein Apostel ist. Er schreibt nicht seine eigene Meinung. Er ist Apostel Jesu Christi. Das ist Wort Gottes, das wir jetzt vor uns haben. Und deswegen sollten wir diesen Brief auf chinesische Art lesen. Wisst ihr, was ich meine mit chinesischer Art? Das muss ich erklären. Wenn du einen englischen oder österreichischen Christen anschaust, wie er in der Bibel liest, dann sieht er so aus. Wenn du einen chinesischen Christen anschaust, wie er in der Bibel liest, dann sieht er so aus. Es ist nicht sehr tiefe Theologie, aber es ist sehr wichtig. Wenn immer wir im Wort Gottes lesen, sollten wir Ja zu Gott sagen. Und sehr oft ist die Bibel nicht lebendig für uns, weil wir innerlich Nein sagen. Aber wenn wir Ja sagen, ganz am Anfang dieser Woche, das ist das Wort Gottes, Petrus ist Apostel Jesu Christi, dann wird Gott zu uns sprechen, dann wird dieser Brief lebendig in unserem Leben. Schauen wir uns jetzt die ersten Leser an. Sie sind nicht in Rom, sondern in der heutigen Türkei, Vers 1. Und sie sind Fremdlinge, Vers 1, von der Zerstreuung. Die Zerstreuung, das ist ein Fachausdruck für Juden, die nicht mehr in Israel gelebt haben. Aber hier geht es nicht um Juden, sondern um Heidenchristen, um Menschen, die keine Juden waren und die Gott in Jesus Christus kennengelernt haben. Aber sie leben verstreut. Sie sind in keinen großen, erfolgreichen Gemeinden, wo alles immer so schön geht. Sie sind in kleinen Gemeinden, sie sind unter Druck, sie haben es schwer. Und sie müssen immer wieder mit Verfolgung, mit Druck und mit Spott rechnen. Genauso wie ihre Geschwister in Rom. Und genauso wie wir. Natürlich ist es eine andere Situation, aber wir sind auch sehr oft unter Druck, oder? Und die Frage taucht auf, lohnt es sich überhaupt, weiterzumachen? Weil wir so klein sind, weil wir unter Druck sind, weil die Welt gegen uns ist, lohnt es sich, weiterzumachen? Leben als Christ ist so schwer manchmal, oder? Es ist manchmal nur Kampf. Manchmal ist Gemeindearbeit so schwer. Warum geht es nicht weiter? Warum haben wir so viele Schwierigkeiten? Manchmal sind wir entmutigt, enttäuscht, wir leben verstreut. Und wir stellen uns die Frage, lohnt es sich überhaupt? Und ich glaube, die ersten Leser des ersten Petrusbriefes haben sich diese Frage gestellt. Und wir auch manchmal, oder? Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Und Petrus sagt, es lohnt sich. Es lohnt sich ganz sicher, weiterzumachen. Und deswegen schreibt er diesen Brief. Wenn ich einen Brief schreibe, zum Beispiel an Hubert Oppitz, dann schreibe ich am Anfang nur, lieber Hubert. Ich beschreibe den Hubert nicht, er weiß eh, wer er ist. Aber Petrus weiß, dass Christen ein kurzes Gedächtnis haben. Sehr oft vergessen wir, wer wir sind. Und deswegen beschreibt er seine Leser in den ersten zwei Versen. Das macht er schon in Vers 1, wir sind Fremdlinge. Und im Griechischen wird das Wort sehr betont in Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen. Das ist das wichtigste Wort im ersten Satz fast. Fremdlinge bedeutet nicht, dass Christen fremd sind oder seltsam. Fremdling bedeutet Nichtbürger. Fremdling bedeutet Ausländer. Ich kann sehr oft in diesem Land sagen, ich bin hier nicht zu Hause. Aber eigentlich kann jeder Einzelne von uns das sagen, der Christ ist. Wo immer wir sind auf dieser Erde, ich bin hier nicht zu Hause. Mein ordentlicher Wohnsitz ist im Himmel. Es wäre interessant, das am Meldezettel zu schreiben, irgendwann einmal. Aber es würde stimmen. Mein ordentlicher Wohnsitz ist im Himmel. Und eines Tages werde ich nach Hause gehen. Wir sind Fremdlinge. Und wir sind Fremdlinge, die von Gott geliebt sind. Und darum geht es auch in den ersten paar Versen. Gott, der Vater, liebt uns. Verse 1 und 2. Vers 1 zum Schluss. Die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Gott, der Vater, liebt uns. Gott, der Vater, hat uns auserwählt, sagt Petrus. Das heißt, es ist kein Zufall, dass ich Christ bin. Gott ist nicht überrascht, dass ich Christ geworden bin. Schau mal her, Gabriel. Andrew ist Christ geworden. Erstaunlich. Gott, der Vater, hat mich schon vorher geliebt. Dich auch. Es war im Plan Gottes. Gott hat die Initiative ergriffen. Der Vater hat uns auserwählt. Ich verstehe das nicht. Das übersteigt meinen Verstand, aber ich weiß, dass es wahr ist. Und ich bin sehr dankbar dafür. Gott, der Vater, liebt uns. Gott, der Heilige Geist, liebt uns. Vers 2. In der Heiligung des Geistes. Heilig bedeutet abgesondert. Vor dem Berg Sinai hat Gott den Juden gesagt, ihr sollt aus allen Völkern mein Eigentum sein. 2. Mose 19,5. Und das ist genau derselbe Gedanke. Mein Eigentum, das ist Heiligung. Wir sind das heilige Volk Gottes. Und Gott, der Sohn, ist auch daran beteiligt. Er liebt uns auch, Vers 2, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Das Ziel des Ganzen ist, dass wir Jesus Christus gehorchen. Aber wir schaffen es nicht immer. Es ist ein Prozess natürlich. Und deswegen brauchen wir auch die Blutbesprengung Jesu Christi. Das ist noch ein Fachausdruck. Er hat mit der Stiftshütte zu tun. Für uns bedeutet es, dass wir Vergebung und Reinigung haben können, weil Jesus für uns gestorben ist. Sein Blut reinigt mich. Wenn du mich jetzt umbringen würdest, ich lade dich nicht ein, wenn du mich jetzt umbringen würdest, weiß ich, dass ich direkt zu Gott gehen würde. Nicht, weil ich gut genug bin, sondern weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Sein Blut reinigt mich. Und das bedeutet, dass Vergebung für jeden Menschen da ist. Wir sind Fremdlinge, wir sind von Gott geliebt. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die Bibel so wichtig ist für uns Christen. Die Bibel sagt uns, wer wir sind, weil wir ein so kurzes Gedächtnis haben. In einer lebendigen Gemeinde sind Menschen, die wissen, wer sie sind und die dementsprechend leben wollen, und zwar gehorsam. Das ist Gemeinde Gottes. Und ich möchte die Frage stellen, ganz am Anfang heute, kannst du Ja sagen zu diesen ersten zwei Versen? Kannst du diese ersten zwei Verse anschauen und sagen, ja, das beschreibt mich. Dann werde ich Gnade und Frieden immer wieder erleben, Vers 2, am Ende des Verses. Dann werden die kommenden Tage echt eine Begegnung sein. Wenn ich sagen kann, das ist ein Brief an mich. Gott möchte mit mir reden durch sein Wort. dann wird ein übernatürliches Ereignis stattfinden. Unter uns und in uns. Fremdlinge von Gott geliebt. Und das ist die tiefste Theologie überhaupt. Gott liebt dich. Und er liebt uns bedingungslos. Und ich glaube, wir tun uns sehr schwer, manchmal das zu glauben, oder? Er liebt uns bedingungslos, unabhängig von unserer Leistung. Das musste Israel damals im Alten Testament lernen. 5. Mose Kapitel 7. Gott sagt Israel, möchtet ihr wissen, warum ich euch liebe? Und ich kann mir vorstellen, dass Israel gesagt hat, ja, wir möchten gern wissen. Und Gott hat seinem Volk gesagt, ich liebe dich, nicht weil ihr groß seid, nicht weil ihr mächtig seid, ich liebe euch, weil ich euch liebe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Juden gesagt haben, ja, toll, aber warum liebst du uns? Ja, das kann ich schon erklären. Ich liebe euch, weil ich euch liebe. Es gibt keine andere Antwort. Das ist eine bedingungslose Liebe, die unabhängig von unserer Leistung ist. Im 1. Petrusbrief diese Woche werden wir immer wieder sehen, dass drei Hauptthemen vorkommen. Und in den Versen 3 bis 12 sind drei lange Sätze im Griechischen und in jedem Satz ist ein Hauptthema zu finden. Und das wollen wir jetzt heute Abend anschauen, die Verse 3 bis 12. Der erste Satz, Verse 3 bis 5, das ist ein ganzer Satz. Das erste Thema ist Hoffnung. Das erste Thema, Hoffnung. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hoffnung. Und wir wissen es, glaube ich, Hoffnung im Neuen Testament ist nicht etwas Unsicheres. So eine Hoffnung kann uns fertig machen. Hoffnung im Neuen Testament ist etwas Sicheres. Diese Hoffnung, wovon Petrus her spricht, macht uns lebendig. Das ist eine lebendige Hoffnung. Ich möchte drei Fragen stellen, was diese Hoffnung betrifft. Frage Nummer 1, wie sieht diese Hoffnung aus? Wir wissen es nicht genau, aber in Vers 4 beschreibt Petrus ein bisschen, was diese Hoffnung ist. Eine lebendige Hoffnung, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Diese Hoffnung ist ein Erbteil, das im Himmel ist. Das heißt, wir können es noch nicht sehen, wir können es in dem Sinn noch nicht erleben, aber wir wissen es ungefähr, wie das ausschaut. Die Bibel sagt, eines Tages werden wir Jesus sehen. Stell es dir vor, du wirst eines Tages den sehen, der für dich gestorben ist. Und die Bibel sagt, wir werden ihm gleich sein. So sieht die Hoffnung aus. Frage Nummer 2, wieso können wir diese Hoffnung haben? Wie ist das möglich, dass wir diese Hoffnung haben? Erstens, weil Gott barmherzig ist, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Gott ist barmherzig. Wir haben es heute in der Früh gelesen. Jesus hat die Leute gesehen, die wie Schafe ohne Hirten waren. Und er war innerlich bewegt. Er konnte nicht einfach dort stehen und sagen, schade. Er musste was tun. Und das ist genau der gleiche Gedanke hier. Gott hat uns in unserer hoffnungslosen Situation gesehen und er hat was gemacht. Er ist barmherzig. Er wollte uns eine lebendige Hoffnung schenken und das hat er uns in Jesus gegeben. Es geht hier nicht um einen fordernden Gott. Es geht um einen barmherzigen Vater. Im ersten Lied heute Abend haben wir es immer wieder gesungen. Du schenkst, du schenkst, du schenkst. Er ist ein barmherziger Gott, der gern schenkt. Er ist großzügig. Der zweite Grund, warum wir diese Hoffnung haben können, ist, weil Jesus auferstanden ist. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Petrus sagt, Jesus ist wirklich auferstanden und weil er auferstanden ist, können wir eine lebendige Hoffnung haben. Ich darf ganz sicher sein, ich werde auch auferstehen. Es ist ganz sicher, weil Jesus auferstanden ist. Deswegen darf ich diese Hoffnung haben. Und der dritte Grund, warum ich diese Hoffnung haben darf, ist, weil Gott mir die Wiedergeburt geschenkt hat. Vers 3. Der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Er hat uns die Wiedergeburt geschenkt. Bitte, es ist nicht, dass ich die Wiedergeburt verdient hätte, indem ich an Jesus geglaubt habe. Nein, es ist umgekehrt. Gott hat mir die Wiedergeburt geschenkt, sodass ich an Jesus glauben konnte. Es ist alles Geschenk von Gott. Es ist alles Gnade. Ohne die Wiedergeburt hätte ich nie verstanden, dass Jesus an meiner Stelle gestorben ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, an Jesus zu glauben, auf Jesus zu vertrauen. Gott ist ein großzügiger Gott. Und er hat uns Christen die Wiedergeburt geschenkt. Er hat uns die Augen aufgemacht. Das heißt, weil Gott barmherzig ist, haben zwei Wunder stattgefunden. Ein Wunder in der Geschichte, Jesus ist auferstanden. Und ein Wunder in meinem Leben, er hat mir die Wiedergeburt geschenkt. Beides ist wichtig. Etwas in der Geschichte ohne etwas in meinem eigenen Leben, das bringt mir nichts letztlich. Irgendein Erlebnis im eigenen Leben, das nichts mit der Geschichte zu tun, nichts mit den Tatsachen zu tun, das hilft mir auch nichts. Aber Gott hat für beides gesorgt. Die Auferstehung Jesu und meine und deine Wiedergeburt. Deswegen dürfen wir eine lebendige Hoffnung haben. Und die dritte Frage zu dieser Hoffnung, können wir wirklich sicher sein, dass wir diese Erbschaft erleben werden? Können wir wirklich sicher sein? Und die Antwort, die Petrus gibt, ist eindeutig. Ja, weil Gott dafür sorgt. In Vers 4 heißt es, dass Gott das Erbteil bewahrt. Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das heißt, es kann nicht zerstört oder beschädigt werden oder sonst seinen Wert verlieren. Es ist unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich. Un. Gott bewahrt diese Erbschaft. Aber vielleicht sitzt einer von uns da und denkt, ja, das ist alles sehr schön, dass Gott diese Erbschaft bewahrt. Das ist alles im Himmel, aber vielleicht komme ich gar nicht hin. Ja, ich bin Christ geworden, aber wie weiß ich, dass ich nicht aufgeben werde? Die Antwort ist im nächsten Vers, Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Das heißt, das Erbteil wird für uns bewahrt, Vers 4, und wir werden für das Erbteil bewahrt, Vers 5. Gott sorgt dafür, dass ich ankomme. dass diese Hoffnung nicht leer ist, sondern lebendig ist. Eines Tages werde ich Jesus sehen und ich werde ihm gleich sein. Diese Hoffnung ist sicher. Und davon spricht das ganze Neue Testament. Kolosser 1, Vers 27. Paulus fasst irgendwie den Kern der christlichen Botschaft zusammen. Und er sagt, es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus sagt es auch im Römerbrief, Kapitel 5, die ersten zwei Verse. Ich lese das vor. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist genau das, was Petrus sagt. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir dürfen ganz sicher sein. Wie sollten wir auf diese Hoffnung reagieren? Vers 5, wir sollten glauben. Wir sollten das für wahr halten. Wir sollten Jesus vertrauen, dass das wirklich stimmt. Und Vers 3, wir sollten anbeten. Können wir nicht anbeten, wenn wir sehen, was Gott uns geschenkt hat? Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Petrus ist begeistert, weil er weiß, dass wir Christen eine lebendige Hoffnung haben. Wir dürfen Gott in unserem Herzen anbeten. Der zweite Satz ist in den Versen 6 bis 9. 6 bis 9, das ist ein langer, ganzer Satz im Griechischen. Und hier ist das Thema Leid. Leid. Ich lese Vers 6 vor. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Es geht in diesen Versen um Versuchungen, um Prüfungen. Und das ist ein Thema, das immer wieder in diesem Brief vorkommt. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen. Kapitel 4, Vers 12. Kapitel 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Sehr oft, wenn wir Leid erleben, sehr oft, wenn irgendwas passiert in unserem Leben, was uns leid tut, denken wir, es ist alles schief gegangen, oder? Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht ist Gott irgendwie gegen mich jetzt, weil das jetzt passiert ist. Aber es ist nichts Ungewöhnliches, sagt Petrus, wenn ein Christ leidet. Das ist zu erwarten, dass ein Christ leiden wird. Das Leid gehört zum Leben mit Jesus Christus. Ein Christ, der überhaupt nicht leidet, ist überhaupt nicht Christ. Leid mag traurig, sagt Petrus in Vers 6, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Aber er möchte uns sagen, wir können es trotzdem aushalten, wenn wir Leid erleben. Wie ist das möglich? Ich habe es mir sehr oft gedacht, wenn ich manchmal höre ich von Christen, die sehr viel durchmachen müssen, sehr viel leiden müssen. Und sie können noch immer den Herrn loben. Und ich denke mir, wie könnte ich das tun? Ich glaube nicht, dass ich das machen könnte. Wie können Leute das aushalten, wenn sie leiden müssen? Es gibt einige Antworten in diesen Versen. Vers 6. Das Leid dauert nicht ewig. Dies ist leicht gesagt, aber Petrus schreibt es. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Das ist eine kleine Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Noch ein Grund, das Leid bestätigt meinen Glauben oder zeigt mir, dass mein Glaube wirklich echt ist. Vers 7 am Anfang des Verses. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird. Ich glaube, wir kennen das Bild. Gold wird im Feuer auf seine Echtheit geprüft. Und Gold ist nicht ewig. In dem Sinn nicht wichtig. Unser Glaube wird im Feuer des Leidens auf seine Echtheit geprüft und gestärkt und wird dadurch bestätigt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du in letzter Zeit eine sehr schwere Zeit durchgemacht, das kann ich nicht wissen. Aber ich bin fast sicher, dass Gott das in deinem Leben verwendet hat. Oder denk an einen Christen, den du kennst, der sehr viel gelitten hat. Ich bin fast sicher, dass er sagen würde, sicher im Nachhinein, ich bin froh, dass Gott das erlaubt hat in meinem Leben. Ich habe ihn besser kennengelernt. Ich möchte nicht leichtfertig oder oberflächlich darüber reden, aber ich glaube, das ist die Lehre der Bibel. Sicher das, was Petrus in den Versen 6 und 7 sagt. Durch das Leiden können wir wachsen. Und das Leid führt zu einem herrlichen Ziel. Verse 8 und 9. Den ihr liebt, Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Das Ziel wird wunderbar sein. In Vers 8 sagt Petrus, jetzt seht ihr Jesus nicht, noch nicht. Aber an dem Tag werde ich ihm gleich sein, wenn ich ihn sehe. Das ist die Hoffnung wieder. Eines Tages werde ich der vollkommene Andrew Page sein. Ich werde der Andrew Page, wie sich Gott mich ursprünglich vorgestellt hat. Ich frage mich, ob ihr mich erkennen werdet. Ich werde der vollkommene Andrew Page sein. Eines Tages wirst du der vollkommene Du sein. Und du wirst Jesus gleich sein. Wow. Das ist das Ziel. Und das Leid bereitet mich irgendwie auf diesen Tag vor. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Jesus fordert uns dazu auf, damit wir wachsen können. Das Leid führt zu einem herrlichen Ziel. Es gehört zu unserem Christsein. Und schaut bitte mit mir das Ende von Vers 7 an. Das ist wunderbar. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wer kriegt Lob, Herrlichkeit und Ehre, wenn Jesus Christus wiederkommt? Ich habe immer gedacht, Jesus selbst, das kriegt er ganz sicher. Aber im Zusammenhang, glaube ich, es bedeutet ich, du. Wir kriegen Lob und Ehre und Herrlichkeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wie, der Jesus nachgefolgt sind, wir, die im Leid nicht aufgegeben haben, wegen der lebendigen Hoffnung. Und ich glaube, wir werden sagen, nein, Herr, bitte, ich brauche nichts von dem, das gehört alles dir. Du hast es gemacht, weil du barmherzig bist, weil Jesus auferstanden ist, weil du mir die Wiedergeburt geschenkt hast. Und er wird sagen, ja, das weiß ich, es war alles von mir, aber trotzdem. Gratuliere. Ich freue mich, dass du angekommen bist. Freust du dich auf den Tag? Das Leid führt zu einem herrlichen Ziel. Hoffnung und Leid. Hoffnung im Leid. Und beides ist sehr wichtig. Wir haben es heute schon gesungen. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Licht sehen. Das ist Leid und Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nach der Not der Welt, die uns heute quält, willst du deine Erde gründen, wo Gerechtigkeit und nicht mehr das Leid deine Jünger prägen wird. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung und Leid. Einige Christen reden gar nicht vom Leid. Einige Christen sagen, wenn du Jesus kennst, dann wirst du keine Probleme mehr haben. Nur Freude, nur Friede. Es ist gelogen. Petrus ist ganz ehrlich in den Versen 6 bis 9. Leid gehört zu unserem Christsein. Aber einige Christen wollen das sagen. Wenn du nur ein bisschen mehr Glauben hättest, wärst du gar nicht krank. Hättest keine Probleme mehr. Glaub nur. Leid gehört zu unserem Christsein. Einige Christen reden schon vom Leid, aber sie vergessen, dass sie eine herrliche Hoffnung haben. Sie sind nur die ganze Zeit down. So viel Leid in meinem Leben. Und dann können sie sich überhaupt nicht über die Zukunft freuen. Wir haben ein Erbteil. Wir dürfen uns freuen. Gehen wir schnell zum dritten Satz. Das ist in den Versen 10 bis 12. In der Elberfelder Übersetzung sind das drei Sätze, aber im Griechischen ist das nur ein Satz. Und das Thema in diesem dritten Satz ist Christus selbst. Christus selbst. Wir haben es schon gesehen, Christen erleben Leid in der Gegenwart und in der Zukunft Herrlichkeit. Und genau so war es bei Jesus. Ich lese den Vers 11 vor. Die Propheten forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Genauso war es bei Jesus. Er hat gelitten, aber er hat gewusst, er wird Herrlichkeit erleben. Und es freut mich, wie Petrus das beschreibt. Er kann nicht sagen Herrlichkeit, er schreibt Herrlichkeiten. Ich glaube, das ist nicht gutes Deutsch und wahrscheinlich nicht sehr gut im Griechischen. Aber Herrlichkeit ist zu wenig. Er muss das in der Mehrzahl sagen. Herrlichkeiten. Und er möchte, dass wir, wenn wir das lesen, denken, Herrlichkeiten werden auch wir erleben, weil wir Jesus gehören. Petrus ist begeistert von Jesus. Und es freut mich immer wieder in diesem Brief, wenn immer er Jesus erwähnt, kann er nicht mehr aufhören. Er muss immer etwas anderes über Jesus sagen, weil er Jesus so liebt. Und ich glaube, das kennen wir, wenn wir verliebt sind, oder? Wir wollen immer über den Geliebten reden. Und so ist es bei Petrus, wenn immer er Jesus erwähnt, er sprudelt einfach, er ist begeistert. Das haben wir eigentlich schon gesehen. Am Ende von Vers 7 schreibt er zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und dann kann er nicht mehr aufhören. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und so weiter und so fort. Es kommt auch im Kapitel 1, Verse 18 und 19 vor. In Versen 18 und 19 schreibt er davon, dass Jesus uns erlöst hat durch sein Blut. Vers 19, mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Punkt. Aber dann muss er einfach mehr von Jesus sagen. Vers 20, er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Er muss einfach weiterreden von Jesus. Petrus staunt noch immer, dass Jesus ihn liebt. Und er macht das wieder im zweiten Kapitel. Das werden wir übermorgen sehen. Und das macht er auch im dritten Kapitel. Er kann nicht aufhören, wenn er angefangen hat, von Jesus zu reden. Wir haben heute Abend drei Kennzeichen eines Christen gesehen. Und sie sollten unser Leben prägen. Ein Christ hat eine lebendige Hoffnung. Ein Christ muss leiden. Das gehört zum Leben mit Jesus. Und ein Christ ist begeistert von Jesus. Und deswegen ist ein Christ in einem Spannungsfeld zwischen dem Jetzt und dem Noch nicht. Wir sind jetzt gerettet. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist auferstanden. Aber wir haben die ganze Errettung noch nicht erlebt. Es ist eine Spannung zwischen dem Jetzt und dem Noch nicht. Wir werden das Ganze ganz sicher erleben, weil es nicht von uns abhängt, sondern von dem, was Jesus getan hat. Aber wir haben es noch nicht erlebt. Erst wenn Jesus Christus offenbart wird, wenn er wiederkommt, werden wir das Ganze erleben. Wir müssen warten lernen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Petrus die Propheten des Alten Testaments erwähnt. In diesem letzten Satz, Vers 10. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Vers 12. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Die Propheten im Alten Testament, sie haben schon etwas gewusst. Sie haben gewusst, der Christus wird kommen, der Messias wird kommen. Aber sie haben das nicht erlebt. Sie mussten warten lernen. Wir Christen jetzt im Neuen Testament, wir wissen viel mehr als die Propheten, der Messias ist schon gekommen. Aber das, was wir bis jetzt erlebt haben, das ist erst der Anfang. Das ist nur der Anfang. Es fängt erst an. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hoffnung, Leid, Christus. Hoffnung im Leid wegen Christus. Drei Themen, die wir immer wieder sehen werden. Und ich freue mich sehr auf die kommenden Tage, wo wir versuchen werden, den ganzen Brief durchzulesen. Und ich bin überzeugt, dass Gott zu uns sprechen will. Ein Bub sitzt in der Kinderstunde und die Kinderstunde in seiner Gemeinde ist nicht gerade packend. Es ist ziemlich fad. Immer die gleichen Geschichten, immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Ja, ich weiß, es ist nicht so in deiner Gemeinde, aber es ist in der Gemeinde so. Aber eines Tages kommt ein neues Mädchen, um die Kinderstunde zu leiten, und sie stellt eine Frage. Was ist braun, hat lange Ohren und bringt Eier? Und der Bub überlegt und er sagt, ja, das klingt wie der Osterhase. Aber die Antwort ist wahrscheinlich Jesus. Weil in seiner Kinderstunde die Antwort auf jede Frage immer Jesus war. Aber in einem ganz anderen Sinn stimmt es. Die Antwort auf jede Frage ist letztlich Jesus Christus. Wo immer wir stecken am Anfang dieser Woche, Vielleicht sind wir sehr müde, vielleicht sind wir verzweifelt innerlich. Wie immer es uns geht, in der Gemeinde, in der Familie, uns persönlich, ist Jesus die Antwort. Und er ist da, wir sehen ihn nicht, aber wir freuen uns, dass er da ist und er möchte uns begegnen. Und wir können ihm diese Woche in seinem Wort begegnen. Bist du dazu bereit? Bist du dazu offen, Jesus zu begegnen? Er ist die Antwort auf jede Frage. Beten wir miteinander.